Frei von Sucht und Drogen. Du hörst jetzt den Suchtlebensbericht von Peter Susemihl, einem ehemaligen Dealer. Der frühere Tod meiner Mutter und eine autoritäre Erziehung haben mich leider geprägt. Nach Beendigung der Lehre als Schildermaler gab es für mich nur ein Ziel: frei von Bindungen, frei von Abhängigkeiten, frei von Bevormundungen, endlich frei, um das Leben zu genießen. Ich will, ich weiß, ich kann, ich mache. Das waren die Maxime meines Handelns, die mich langsam aber sicher in die Drogensucht führten. Meine Mutter starb, als ich noch ein Kind war, viel zu früh für mich. Mein Vater meinte es gut mit mir, als er mich als gewesener Offizier in zwei Weltkriegen preußisch-autoritär erzog. Es fehlte mir aber letztlich der emotionale Hafen meiner Mutter dadurch. Und weil mein Bruder mir vorgezogen wurde und ich Ablehnung, keine Geborgenheit, kaum Anerkennung, Vertrauen und Liebe erfuhr, nur hörte sowas wie: dein Bruder kann das besser, du kannst das doch nicht. Deshalb sanken meine schulischen Leistungen auf mangelhaft in so manchen Fächern. Trotz jahrelanger Nachhilfe gab es keine Besserung. Mit etwa 13 Jahren begann der Nikotin- und Alkoholkonsum und parallel dazu entwickelte sich eine Diebstahlskriminalität in meinem Leben. Ladendiebstähle, Fahrrad- und Mopeddiebstähle, Autoeinbrüche und so weiter folgten. Nach dem Realschulabschluss tat mein Vater, was er konnte, mir eine gute Lehrstelle zu verschaffen. Es scheiterte aber letztlich immer an meinem schlechten Abschlusszeugnis, sodass ich dann ohne jegliches Interesse für irgendeinen Beruf letztlich wegen meiner guten Handschrift eine Lehre als Schildermaler begann. Während der Lehrzeit kam ich durch den Berufsschulfreundeskreis damals in prokommunistische Kreise mit ihrer ideologisch-psychologischen Schulung. Dem folgten dann Straßendemonstrationen, Bierkastenpartys und voreheliche Sexualbeziehungen, wobei die letzteren nur Frustrationen und stetig zunehmende seelische Probleme mit sich brachten. Die Leere und Enttäuschungen durch diese flüchtigen Sexualbeziehungen ohne wahren seelischen Inhalt blieben eben nicht ohne seelische Problemfolgen. Schon früher hatte ich Ablehnung, Enttäuschung, Frust und Leere erfahren und wusste von daher ganz in Praxis, was Einsamkeit und seelisches Leid war. Aber jetzt erfuhr das nur noch eine Steigerung. Mir war nämlich während meiner flüchtigen Sexualbeziehungen meine erste große Liebe begegnet. Ich stieß jedoch auf keine Gegenliebe, leider. So zogen dann Selbstmitleid und leichtere Depressionen in mein Leben ein. Und ohne mir dessen bewusst zu sein, war das ein Trendsetter zu einer neurotischen Persönlichkeit. Aufs Neue trug dann mein Freundeskreis dazu bei, dass ich mit Barbituraten, sprich Aufputschmitteln, Tränkeleisern, Beruhigungsmitteln, Haschisch und LSD in Berührung kam. Aus Neugier und um mich von meiner seelischen Problematik abzulenken, trank ich Alkohol, nahm ich Chemikalien, rauchte Joints, nahm LSD, hatte Frauenbeziehungen. Dann war es bereits der zweite LSD-Trip, der gravierende körperliche und seelische Veränderungen für mein Leben mit sich brachte. Und zwar bei einem Bad nach dieser Überdosis. Es war eine, wie ich später anhand von weiteren LSD-Erfahrungen feststellen konnte, verlor ich auf einmal zwei Hände voll nasse Haare. Meine langhaarige Pracht war weitestgehend dahin. Und so glitt ich von neurotischen zu psychotischen Krankheitsbildern. Von da an war ich ein Ausgeflippter. Denn ich war echt ausgeflippt auf diesem Trip. Hätte damals bereits nicht der lebendige Gott eingegriffen, ich wäre zu dem Zeitpunkt bereits zum Mörder an dem geworden, von dem ich diese Überdosis LSD gekauft hatte. Das ist eine Geschichte für sich, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mir von meinem Lohn als Handwerksgeselle Haschisch und LSD gekauft. Was auch noch eine Zeit lang so weiterging, denn noch konnte ich arbeiten. Irgendwann nicht mehr. Die möblierten Zimmer musste ich zunehmend und öfters wechseln, da die Mädchenbesuche, Drogenfreunde und das bis in die Nacht spät aufsein, sei es durch Bettbekanntschaften, durchs Kiffen oder auf Trip, nicht das Wohlwollen seitens der Vermieter auslöste. Damals begann ich dann mit dem Kleindeal von Haschisch und LSD. Auf der Suche nach Wahrheit war ich offen für alles Mystische, beschäftigte mich mit den verschiedensten Religionen, Philosophien und studierte Psychologie verschiedenster Schulen so laienhaft für mich. Im tiefsten Grund war ich auf der Suche nach einer Lehre bzw. Theorie, die mir real praktisch helfen könnte, meine ständig zunehmenden seelischen Probleme in den Griff zu bekommen bzw. diese zu lösen. Aber immer wieder stellte sich diese, irgendeine Lehre, eine Theorie, nur als schöngeistig heraus, nur als schönes Gedankengebäude, ohne real helfende Praxis. Sie versprachen einem viel, aber letztlich änderte sich nichts am Ist-Zustand dadurch. Eigentlich suchte ich nach Wahrheit im tiefsten Grunde, fand sie aber im Dschungel der menschlichen Meinungen, Ansichten, Lehren, Theorien und Religion nicht. Dazu parallel war ich auch für das Leben in einer Drogenkommune offen. Und als in einem Altstadtlokal Hannovers mehrere meiner damaligen Drogenfreunde meinten, dass sie ab sofort eine Drogenkommune gründen wollten, war ich voll dabei. So zog ich dann als blauäugiger, naiver Drogenfreak mit noch vielen rosaroten Brillen auf, von heute auf morgen mit allen meinen Habseligkeiten in die vermeintliche Drogenkommune, die sich aber nur als die zweite Etage eines Zweifamilienhauses irgendwo auf dem Lande entpuppte. Und jetzt die, man halte sich ganz fest, von einem drogensüchtigen Zuhälter und seiner Frau bewohnt wurde. Sie ging regelmäßig für ihn auf den Strich. Als ich diese eigentliche Wahrheit entdeckte, waren meine Drogenfreunde weg. Statt eines paradiesischen Drogen-Eldorados war ich in einer Wohnung gefangen, in der es sexuell, pervers, brutal und verrückt zuging. Gefangen, du hast richtig gehört. Denn unter Zuhilfenahme von Gewalt, Pistole, Messer, hielt mich dieser Zuhälter für etwa 3 Monate als sein Leib- und Magendiener, Fahrer und so weiter dort fest, und ich hatte unter seinen verrückten, ausgeflippten Ideen, die ich zwangsweise auszuführen hatte, zu leiden. All das erfuhr seinen Höhepunkt darin, dass er und ein Drogenfreak mir an einem Samstag mit Psychoterror, es war Psychoterror, sehr böse zusetzten. »Du bist der V-Mann, heute bringen wir dich um.« »Ganz ernst.« Nach einer halben Stunde, war doch nur ein Witz, hast du es geglaubt? Bist doch deine Freunde. Nach einer halben Stunde, wo sie so etwa so in dem Turn redeten, der Wechsel wieder. Wir wissen, dass du ein V-Mann bist. Ne? Echt, das ist kein Witz, wir bringen dich um. Ne? Halbe Stunde das, dann wieder der Wechsel. Und dann wieder, ja, war doch nur ein Witz, hast du es wirklich geglaubt und so weiter. Und das die ganze Nacht. Und dabei wurde mengenweise Haschisch geraucht, im Tee getrunken, es war der blanke Horror. Früh am Sonntagmorgen musste ich die beiden dann zu einem Baggersee bei Wunstorf fahren. Auf dem Baggerboot wurde mir ein Messer unter die Kehle gesetzt, dabei hieß es, ausziehen, reinspringen. Sie wussten, dass ich nicht schlimmer war, ich hab's überlebt. Wie ist denn auch eine Geschichte für sich, wird zu lang werden. Aber all das Erlebte brachte mich seelisch nur noch umso tiefer. In diesen 3 Monaten hatte ich diverse Schocks und Traumas erlebt, die den Weg zu psychotischen Syndromen ebneten. Es gelang mir schließlich, aus dieser Psycho-Horror-Kommune zu entkommen. Aber die Angst vor eventualen zukünftigen Brutalitäten durch diesen Zuhältern führten zu beginnenden paranoiden Wahnvorstellungen, neben einer Vielzahl von neurotischen und psychotischen Störungen, die zu dem Zeitpunkt durch die bereits zigfach eingeworfenen LSD-Trips vorhanden waren. Übrigens, ich führte peinlich Buch darüber, wie viele Trips ich im Laufe der Jahre nahm, aber dazu später. Mein Bezug zur Realität verminderte sich. Es kam zu einem sogenannten Kontrollverlust oder die Ground Control ging flöten. Und obwohl ich je länger je mehr mit den Drogen aufhören wollte, konnte ich nicht mehr. Es, die Sucht, oder sie, die Droge, war stärker als mein Wille. Nach weiteren möblierten Zimmern, Arbeitsverhältnissen, Haschisch- und LSD-Konsum verlegte ich mich mehr und mehr auf das Haschisch- und LSD-Dealen und im Frühjahr 70 zog ich dann in eine Drogenkommune bei Schwarmstedt, der Ort hieß genau Grindau, zwischen Hannover und Hamburg. Diesmal war es aber wirklich eine. Mit mir wohnten dort 13 bis 14 Drug-User in einem alten Bauernhaus. In diesem Sommer erlebte ich dann die sogenannte High-Time meiner Drogenkarriere. Wir hatten nämlich eine LSD-Quelle in Frankfurt aufgetan und von dort flossen dann starke amerikanische LSD-Trips. Als Folge davon nahm aber mein seelischer Krankheitszustand von Trip zu Trip zu. Diverse Mädchenbekanntschaften und dann das darauffolgende seelische Leid taten dazu noch das ihre. Die ganze Zeit vom Sommer 1969 an lebte ich in dem Wahn, dass LSD, es war ein Wahn, ja, dass LSD meine seelische Problematik lösen könne. Eine amerikanische Psychedelic Underground Rock'n'Roll Band namens Velvet Underground mit ihrem Leadsänger namens Lou Reed bestärkte diesen Wahn noch. Deshalb nahm ich Trip auf Trip auf Trip auf Trip und wurde kaputter und kaputter und kaputter. Immer in dem Wahn, das würde mir helfen, da rauszukommen. Fantastisch, dass man das alles glauben kann. Damals habe ich dann mein Startkapital als Drogendealer durch 1,5 Monate Arbeit als Maler erarbeitet. Damit begann meine Drogendealer-Karriere, die insgesamt 1,5 Jahre währte, sozusagen vollzeitlich, ne? Beruf. Und mich von der hannoverschen Drogenszene später nach Hamburg auf die Reeperbahn in die dortige brutale Szene brachte. Aber ich will da nicht vorgreifen, noch war ich in der Drogenkommune bei Schwarmstedt. Im Spätsommer 1970 wurde ich überraschenderweise zuerst auf einer dunklen Landstraße überfallen, verprügelt und mit einer durchbohrten Gaspistole auf mein Gesicht geschossen. Eine Zeit lang sah ich nur noch Sterne, konnte einige Zeit nichts mehr hören und es brauchte Wochen, um all die kleinen Plastikteile der Patrone aus der Gesichtshaut zu entfernen. Gott sei Dank aber ist nichts weiter passiert. Für mich allerdings war es schon mehr als genug. Nicht lange danach ereignete sich der zweite Überfall, diesmal auf die gesamte Drogenkommune. Nachts um ca. 3 Uhr wurde mir die Tür eingetreten, ich hörte von unten schon Lärm, und mein damaliger Freund und ich, wir wurden zusammen gefesselt und durften ca. 10 Stunden auf dem bloßen, kalten Fußboden liegen bleiben. So Oktober. Ich wurde getreten, geschlagen. Ich bat dann schließlich um 3 der starken US-Trips, um hoffentlich bei drauf zu gehen oder um die Sache besser zu ertragen. Ohne war das für mich viel zu viel an Horror. Durch die Ankunft von Hausmitbewohnern, die in Hamburg gewesen waren und abends dann kamen, flohen die Überfaller, die aus persönlichen Motiven und um Geld an sich zu bringen, den Überfall inszeniert hatten. Mein Freund und ich verließen dann damals diese Kommune fluchtartig und tauchten in der Hamburger Drogenszene unter. Wieder in eine Kommune in der Großen Bergstraße in Hamburg-Altona. Für circa 3 Monate wohnten wir dort in der abbruchreifen Häuserzeile nahe dem Bahnhof Altona. Die gibt es heute gar nicht mehr, die ist ganz neue Straßenbild dort. Und dealten auf der Reeperbahn im Grünspan und in einem Drogenlokal in der Grindelallee. Mit einem Fixer hatte ich während dieser Zeit eine bedrohliche Erfahrung. Hätte ich mich nicht klugerweise irgendwann auf und davon gemacht, hätte ich heute ein kaputtes Knie durch einen Schuss aus einer scharfen Röhre. Zu allem Überfluss kriegte ich dann noch Lungentuberkulose. Ich musste über längere Zeit husten, bis mir dann schließlich beim Husten Blut aus dem Mund kam. Ich wusste nicht, was ich da eigentlich hatte. War in keiner Krankenkasse und bei keinem Arzt. Schließlich erbarmte sich eine Apothekerin meiner und gab mir vermutlich ein Antibiotikum, denn ich wurde schließlich gesund. Jahre später klärte mich ein Lungenfacharzt in Bremen darüber auf, dass ich wohl mal Tuberkulose gehabt haben müsste, da er damals ungefährliche Reste in meinen Lungenspitzen feststellte. Wie kam es zu TBC? Tja, die Ernährung und die Hygiene treten durch die Sucht voll in den Hintergrund, wobei dann Mangelerscheinungen zu einem schnellen körperlichen Abbau führen. Tja, das war der Hintergrund. Vordergründig hatte mich mein Freund angesteckt, aber in der Drogenkommune davor hatte ich mir durch mangelnde Hygiene Filzläuse weggeholt. War unangenehm. Da half dann nur noch Läusepulver. zurück nach Hamburg. Wir zogen dann im Dezember, Januar, ich denke, es muss noch Dezember gewesen sein, 70, wieder nach Hannover. Und ich fing wieder an zu arbeiten. Mein Freund musste aber für Monate ins dortige Heidehaus, Lungenklinik. Die TBC hatte ihn schlimmer als mich erwischt. Und ich fing wieder an zu arbeiten, dealte aber noch weiter, bis es zur Festnahme und mehreren Gerichtsverhandlungen wegen Drogenbesitz und schließlich zu einem 2-Kilo-Deal Haschisch in Hamburg kam. Dieser war jedoch vom Drogendezernat in Hannover in Koproduktion mit dem Hamburger Drogendezernat fingiert worden. Am Übergabeort sprangen dann auf einmal die Türen von 4 Autos auf und die Kripo rief ihr Hände hoch. Die Handschellen klickten und es ging ab ins Gefängnis des Hamburger Polizeipräsidiums. Das war dann meine letzte Tat als Dealer. Ich war einfach zu bekannt geworden. Mehrfach war ich deshalb im Gefängnis, sei es in Hamburg oder in Hannover. Einer mehrmonatigen U-Haft entging ich nur mit Hinweis auf eventuelle, unvorhersehbare Ereignisse, die durch den jahrelangen LSD-Konsum in der Haft passieren könnten. Die Haftrichterin ließ mich frei und ich musste mich dann jede Woche an meinem Wohnort melden, bis es dann zur Verhandlung kam. Noch im Jahre 75 kam es zu einer Verhandlung dann in Hamburg. Was ich in diesen Zeiträumen den deutschen Staat und den deutschen Zoll reich gemacht habe, das ging in die Tausende. Aber das nebenbei. In einem Zeitraum von fast 4 Jahren habe ich schließlich 180 bis 190 LSD-Trips genommen. Habe sie redlich bis 180 gezählt, detailliert, minutiös. Deren Folgen nun real weiße Haare, jedenfalls die mir nach dem Haarausfall verblieben waren, manifeste Zahnprobleme und nach circa 2,5 Jahren Drogenkonsum tauchten dann ständige, täglich immer etwas schlimmere Kopfschmerzen auf. Das waren die Folgen. Diese Schmerzen hatten nichts mit Entzugserscheinungen zu tun, die zum Beispiel der Heroinentzug mit sich bringt. Die haben neben Kopfschmerzen noch so manche anderen unangenehmen körperlichen Symptome. Vielmehr war ich in einer seelisch-okkulten LSD-Suchtbindung verstrickt, gefangen und nicht heroinsüchtig. Ich bekam als Kind Spritzen, was weiß ich weshalb, und hatte deshalb einen vollen Horror vor Spritzen, hat mich vor Heroin bewahrt. Nur die Kopfschmerzen, das war an sich das Ding. Nur, als ich dann zu den ständigen Kopfschmerzen noch Schlafstörungen bis zu 4 Tagen und 4 Nächten am Stück gesellten und ich trotz wirklich starker Schlafmittel, so 2 Valium 10, nicht mehr einschlafen konnte und mir die Knie nach 4 Tagen ohne Schlaf sehr weich wurden, ich konnte nicht mehr stehen, musste festhalten, meinte ich doch allmählich, dass es höchste Zeit sein könnte, einen Facharzt, sprich einen Neurologen aufzusuchen. Dieser sprach dann nach der EEG-Untersuchung von erheblichen Entgleisungen meines vegetativen Nervensystems. Was wusste ich, was das war? Er hat es mir nicht erklärt. Auf mein Befragen, was ich denn machen könne, solle, sagte er mir nur ganz lapidar, dass er mir leider nicht helfen könne. Keine medizinische oder medikamentöse Hilfe möglich. Tja, das war's. Da stand ich nun, und was sollte ich machen? Ein Facharzt selbst konnte mir nicht helfen. Das war im Herbst 1972. Ich konnte nicht mehr arbeiten, war circa 3 Monate arbeitslos. Dem medizinischen Dienst des Arbeitsamtes legte ich den Bericht des Neurologen vor. Wir nahmen es zur Notiz. Vom Herbst 1972 an nahmen dann die ständigen Kopfschmerzen, ich meine, ich nahm weiter LSD weiter, ne, nur noch an Heftigkeit zu. Später erfuhr ich dann, dass die Kopfschmerzen als solche letztlich nur Auswirkungen von Schuld und Sünde waren. Aber da komme ich noch drauf, später. Die Schlafstörungen häuften sich und nahmen zu. Konzentrationsschwierigkeiten und Ängste nahmen zu. Ich erlebte optische Halluzinationen und akustische Wahrnehmungen im Normalzustand. Neurotische und zunehmend psychotische Syndrome verdichteten sich. Eine Alkoholvergiftung und Folgen der Nikotinsucht kamen noch dazu. Also jede Menge Zeug, dazu die ganzen seelischen Sachen. Obwohl ich im Januar 1973 wieder anfing zu arbeiten, hatte ich jede Menge Probleme, die Arbeit als solche zu bewältigen. Hatte ich früher schon gehabt, aber das nahm alles nur noch zu. Ich meine so die Probleme, sich zu konzentrieren und so weiter. Ich arbeitete damals als Zeichner im Fernmeldeamt der Deutschen Bundespost. Alle Freunde verließen mich schließlich, denn wenn's jemand schlecht geht, der bringt niemanden Entertainment. Also, was soll man mit dem? Ich kriegte quasi noch einen Tritt zum Abschied auf die ganz feine Art und Weise. Meine Verwandten, mein Vater, meine Stiefmutter und mein Bruder verstanden mich nicht. Ich sie auch nicht. Sie waren hilflos, ich war hilflos. Somit war ich letztlich allein. Und das ist ein Zustand, dem ich wirklich niemandem wünsche. Seelisch und körperlich krank. Und dann keiner mehr da, der einen wirklich versteht. Keiner da, der einem wirklich helfen kann. Kein Facharzt, der einem medizinisch wirklich helfen kann. Was würdest du dann tun? Für mich war es echt link. Es war eine echt schlimme Situation, die ich noch nie erlebt hatte und noch nie wieder erleben möchte. An sich war ich nun auf der vorletzten Stufe nach unten, denn ich begann zu verzweifeln. Gehen wir mal kurz zum Anfang meiner Suchthistorie. Angefangen hatte alles mit Ablehnung, die brachte Einsamkeit hervor. Einsamkeit erzeugt wiederum seelisches Leiden. Das seelische Leiden führt zum Selbstmitleid. Selbstmitleid zu Depressionen. Depression erzeugt Verzweiflung. Und wenn an dem Punkt der Teufelskreis nicht unterbrochen wird, zündet die letzte Stufe, und zwar der Selbstmord. Das sind übrigens die passiven menschlichen Verhaltensweisen auf wiederholte Negativerfahrungen. Zurück nun zum damaligen Aktualgeschehen. Der Volksmund sagt, Not lehrt beten. Tja, das stimmt. Ich fing an zu beten. Nicht nur einmal und ernsthaft, sondern mehrfach und immer ernsthafter. Aber das schien auch nicht zu helfen, da keine Veränderung geschah. Obwohl ich doch bitteschön als Säugling getauft und konfirmiert worden war. Was sollte ich nur tun? Als ich verzweifelt darüber nachdachte, tauchte auf einmal, mitten im Zimmer und ohne auf LSD zu sein, kein Flashback, hatte ich nie vorher erlebt, eine Art schwarzer Fratze auf. Ein fieses schwarzes Gesicht, die irgendwie lebendig war, die Leben in sich hatte und zu mir sprach. Dachte ich, ich dreh's durch. Mach doch Schluss, hat doch alles keinen Sinn mehr. Und dann war sie wieder weg. Tja, da schien Wahrheit drin zu stecken. Wer oder was auch das immer gewesen war. Heute weiß ich schon seit Jahren. Es waren Dämonen. In Wahrheit wollte mich nämlich der Vater der Lüge und Menschenmörder nur zum Selbstmord verleiten. Je länger ich jedoch darüber nachdachte und überlegte und alles so Revue passieren ließ, was ich nicht schon alles versucht hatte, um aus dem ganzen Chaos rauszukommen und dass letztlich nichts, aber auch gar nichts, wahre Veränderung oder Besserung bewirkt hatte, entschloss ich mich, Selbstmord zu begehen. Ich sagte niemandem was davon, schrieb auch kein Testament. Wobei ich schließlich dann zwei Alternativen sah. Nach dem Tod ist dann hoffentlich reinweg nichts mehr. Kein Schmerz, Nirvana, mir egal, auf jeden Fall, ich halte es nicht mehr aus. Oder ich begegne vielleicht dem allmächtigen Gott der Bibel, wenn es ihn überhaupt gibt. Wieso er? Ich meine, ich hatte mich mit, ich weiß nicht, wie vielen Religionen beschäftigt, aber an sich mit ihm und der Bibel hatte ich mich eigentlich niemals ernsthaft beschäftigt, denn seine Existenz erschien mir echt absurd. Denn wenn er je existieren sollte, warum und wieso lässt er all das Chaos auf dieser Welt zu? Da ich diese Frage mal ansatzweise versucht hatte, logisch zu lösen und zu beantworten, aber zu keinem plausiblen Ergebnis gekommen war, bekam auch keine Hilfestellung, von woher auch, hatte ich die ganze Sache mit Gott verworfen und ihm irgendwann quasi gesagt, Gott, du machst dein Ding, ich mache mein Ding. Ich lass dich zufrieden und du lässt mich zufrieden, wenn es dich überhaupt gibt. Tja, das schien über Jahre gut funktioniert zu haben. An sich mit schlechtem Ergebnis, ne? Aber jetzt brauchte ich reale Hilfe, hatte ihn um Hilfe gebeten und dann keine Antwort. Tja, also gedacht, gesagt, getan. Ich nahm 5 unsaubere LSD-Trips auf einmal. Von der Sorte hatte ich vor circa 2 Wochen 2 auf einmal ausprobiert. Die gaben kaum Halluzinationen her, ging dafür aber echt böse auf Herz und Kreislauf. Sowas war mir nicht unbekannt, hatte ich früher mal einige Male erlebt. Manchmal war das stundenlanges Leiden. Als sogenannter Oberdealer hatte ich nun auch meine quasi Unterdealer. Und denen gab ich dann Trips zum Testen. Waren die gut drauf, dann waren sie auch gut für mich. Waren sie schlecht drauf, dann waren sie nichts für mich. Zur sachlichen Information aus der Fachliteratur. Es gibt 7 Sorten LSD, nur 2 davon sind rein, die anderen 5 unrein. Das heißt, sie gehen mehr oder weniger massiv schädigend auf die Physis. Diese 5 unreinen LSD-Trips fingen nach ca. 30 Minuten an, unangenehm bedrohlich, körperlich zu werden. Naja, an sich, was hatte ich erwartet? Aber mir brach der Angstschweiß aus. Ich bekam Schmerzen. Und eine Angst, die ich bis dahin noch nie so hautnah erlebt hatte, fing an, mich in den Griff zu bekommen, und zwar die Todesangst. Ich merkte nur allzu real, dass die Sache wirklich lebensbedrohlich wurde. Aber eigentlich, was wollte ich? Ich wollte doch sterben. Eben mal einfach Selbstmord begehen. Aber ich hatte damit noch keine Erfahrung und hatte die Todesangst und den Selbsterhaltungstrieb außer Acht gelassen. Denn voller Todesangst und Panik rannte ich zu meinem Nachtschrank und tat mir ganz schnell 4 Valium 10 hinein. Denn auf einmal wollte ich doch noch leben und tat, was ich konnte, um die Sache zu stoppen. Leider, oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie man es betrachtet, jedenfalls damals leider, geschah dadurch das blanke Gegenteil. Denn der Herzschlag raste weiter, der Angstschweiß brach mir umso mehr aus. Dazu kam noch eine Vielzahl an weiteren körperlichen Reaktionen. Alle hatten sie eins gemeinsam, sie waren sehr unangenehm. Mir war so, als ob ich in einem Auto säße, das eine Serpentinenstraße runterrast und keine Bremse funktioniert. Ich verlasse jetzt kurz mal das damalige Aktualgeschehen und zitiere 2 Chemiker und einen Apotheker, denen ich das Jahre später erzählte, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten. Sie kannten sich nicht. Alle kamen aufgrund ihres chemisch-fachlichen Wissens auf dieselbe Wertung dieses Geschehens. Und zwar ein Exitus, Tod, war bei der Menge und Zusammensetzung an Chemikalien total real vorprogrammiert. Da hatten sie keine Fragen und keine Probleme und keine Zweifel. Nur bei der Definition der chemischen Reaktion teilten sich ihre Ansichten. Die einen sprachen von einer toxischen und die anderen von einer paradoxen Reaktion. Aber dass mich das real ins Jenseits bringen musste, das war für sie gemäß ihrer chemischen Sachkenntnis absolut und selbstverständlich und klar. Zurück zum damaligen Aktualgeschehen. Es war nun nichts mehr zu stoppen. Der Herzschlag nahm immer mehr zu, immer lauter, immer schneller, bis er an einen Punkt kam, an dem das Herz einfach nicht mehr schneller schlagen konnte. Es stand definitiv still, beziehungsweise setzte damit aus. Normalerweise dürfte ich jetzt gar nicht hier sitzen und all das sagen und berichten und so weiter und hätte schon im Frühjahr 73 sozusagen mal ins Gras beißen müssen, wenn nicht an diesem Punkt der Erfahrung mich plötzlich eine total daseinende, existente, übernatürliche Kraft bei Bewusstsein und dennoch am Leben, obwohl ich tot war, gehalten hätte. Das heißt, ich fiel nicht bewusstlos oder tot um, sondern blieb auf meinem Sessel sitzen oder in. Die Schallplatte lief weiter und ich machte dann Erfahrungen, die ich absolut niemals zuvor auf LSD gemacht hatte. Ein Mediziner aus Heidelberg dokumentiert in dem Film Das Leben nach diesem Leben, in dem ich auch meine Todeserfahrung und das danach berichte, dass diese Erfahrung trotz LSD nichts mehr mit Halluzinationen zu tun hatte oder hat, sondern dass sie als reale Erfahrung des Lebens nach dem Leben zu werten sei. Er hat sich studienmäßig damit beschäftigt. Es war also kein Flashback. Und nach über 180 LSD-Trips hatte ich wahrlich eine kleine Erfahrungsbandbreite, was dann so an Halluzinationen passieren kann. Das aber hier war alles unangenehm und real und wirklich. Denn auf einmal kamen 2 schwarze, schattenhafte, körperlose Wesen auf mich zu, die eine negative, übernatürliche Kraft hatten und versuchten, mich zu ergreifen oder abzuholen und wohl dahin zu bringen, wo die Toten normalerweise hinkommen. Das wäre ihnen auch gelungen, wenn sie nicht daran gehindert worden wären, und zwar durch eine ebenso plötzlich auftauchende, helle, lichte Gestalt, die mich vor ihnen beschützte. Da mussten sie wieder abziehen. Dann sprach der Engel, ja, er sprach zu mir und erklärte mir den real wahren Hintergrund meiner jahrelangen seelisch-okkulten Suchtbindung an die schon bezeichnete amerikanische Drogenmusikgruppe. Ich war bloß noch am Staunen. An sich war ich doch tot und doch nicht tot. Und was da alles so geschehen war, das hatte ich mir wirklich nicht als Erfahrung des Weiterlebens nach dem Tod vorgestellt. Tja, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, oder irgendwo heißt es auch, der Mensch denkt, Gott lenkt. Nachdem mir nun der Engel das alles gesagt und erklärt hatte, verließ er mich. Und da saß ich nun, sozusagen zwischen Himmel und Hölle in meinem Zimmer, die Musik lief, und ich saß in meinem Sessel und wusste nicht, was als nächstes passieren würde. All das hatte ich aber eigentlich gar nicht gewollt. Ich hatte an sich nur sterben gewollt und dann das hier. Nirvana und dann aus und nichts mehr. Tja, ja, was man sich alles so vorstellt und wünscht. An dem Punkt der Erfahrung wollte ich dann beten, und zwar zum Gott der Bibel. Aber ich erschrak zutiefst. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich wollte, aber ich konnte nicht mehr. Seitdem bin ich fest von der ewig bleibenden Existenz des menschlichen Geistes überzeugt. Erstmal war Panik. Da ich aber merkte, dass ich noch denken konnte, dachte ich von ganzem Herzen das, was ich eigentlich beten wollte, und zwar Gott. Und ich meinte den Gott der Bibel. Wenn du real existierst, dann kannst du mir helfen. Bitte hilf mir. Denn das könnte ich irgendwie glauben und beten, dass wenn er allmächtig ist, dann kann er mich auch vom Tod zum Leben zurückbringen. Also ansonsten ist er nicht allmächtig. Es dauerte an sich nicht lange. Ich hatte aber absolut kein Zeitempfinden mehr. Und ich sah, ja, buchstäblich sah, die Kraft Gottes von oben her kommen, in mein Herz hineinfahren und es wieder zum Schlagen bringen. Gleichzeitig kam der Gott der Bibel in mein Zimmer. Woher wusste ich das? Er gab sich etwas später als dieser klar und deutlich zu erkennen. Er war hundertprozentig als personhafte, durch und durch gute, übernatürliche Wesenheit wahrzunehmen, obwohl ich ihn nicht sah. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und er ist Geist und dass er von Menschen nicht gesehen werden kann. Da haben wir einfach keine Augen für. Wenn ich ihn damals nicht sehen konnte, so konnte ich ihn aber dafür klar, laut und deutlich inmitten meines Kopfes hören, nicht durch die Ohren. Und zwar sagte er zu mir Folgendes: Ich bin der Gott der Bibel, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde, ich existiere. Ich höre alles, ich weiß alles, ich sehe alles. Ich weiß, dass du immer nach Wahrheit gesucht hast. Ich kenne Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich bin in der Lage, mit jedem Problem fertig zu werden. Ich habe dir jetzt aus lauter Liebe geholfen. Diese Worte, manche wortwörtlich, manche sinngemäß, hörte ich ihn zu mir persönlich sagen. Zur selben Zeit erkannte ich klar und deutlich, dass er mich schon immer gekannt hatte. Von Kindesbeinen an. Ja, dass ich ihm durch und durch bekannt war. Und die ganze Zeit über strömte seine Liebe wie eine Flutwelle immens wohltuend auf mich ein, umgab mich, drang in mich ein, bis in mein tiefstes Innerstes. Man stellt sich vor, da ist also ein Staudamm und der wird geöffnet und da strömt eine Flut raus. So war das. Kann ich kaum beschreiben, aber ich versuch's, hab's versucht. Mein jedenfalls bis dahin irgendwie irgendwo gehabtes Gottesbild war absolut auf den Kopf gestellt. Doch nun wusste ich, dass er wirklich existiert und wie er wirklich ist. Ich bin oft gefragt worden, wie habe ich eigentlich die Droge als solche, sprich LSD, sein lassen können. Zu dem Zeitpunkt gab er mir noch eine deutliche Warnung, ich meine Gott, ganz persönlich, weiterhin LSD zu nehmen, denn das würde mich in Bereiche der negativen, unsichtbaren Welt bringen, aus denen ich so schnell nicht wieder rauskommen würde. Das war wie so ein Schuss vor dem Bug. Eine freundliche, aber klare und deutliche Warnung. Seitdem bin ich frei von Drogen und LSD bis zum heutigen Tage. Gott selbst hat mich damals von der Sucht und von Drogen befreit. Ihm sei Dank. Ihm sei wirklich Dank. Dann verließ er mich. Seine Kraft verblieb aber noch in einem gewissen Maße, um mich nämlich wegen dem, was mit meinem Körper zu dem Zeitpunkt los war, am Leben zu erhalten. Es dauerte dann etwa 12 Stunden, bis Herz und Kreislauf wieder in Normalfunktion waren. Dann erlebte ich eine neue Überraschung. Die Kopfschmerzen kamen wieder. Nun verstand ich überhaupt nichts mehr. Warum eigentlich hatte der Gott der Bibel mir diese nicht genommen? Hätte er doch tun können. Warum hatte ich die denn immer noch? Was musste ich denn bloß noch tun, damit diese endlich verschwinden würden? Aber zwei wesentliche Fakten, die jeden Menschen betreffen, wusste ich nun. Da hatte mich also eine reale, personhafte Macht des Bösen jahrelang belogen und betrogen. Ich hatte ihr geglaubt. Ich hatte mich betrügen lassen. Sie hatte mich verführt. Ich hatte mich verführen lassen. Sie hatte mich bestohlen, sprich meine Gesundheit. Ich hatte mich bestehlen lassen. Sie hatte mich zerstört. Ich hatte mich zerstören lassen. Und dann bis zum Tod gebracht. Wenn auch stets in Kooperation, Zusammenarbeit mit mir selbst. Aber eine andere, reale, personhafte Macht des Guten hatte mich die Jahre über bewahrt. Das habe ich verschiedentlich erlebt. Mich nun vom Tod zum Leben zurückgebracht, mir seine Liebe erzeigt und mir somit echt Gutes getan. Die Logik daraus resultiert im Licht der Bibel wie folgt. Satan ist der Lebensnehmer und Gott ist der Lebensgeber. So weit, so klar und immer klarer. Aber wie geht's nun weiter mit den Schmerzen und dem seelisch-nervlichen Krank- und Kaputtsein? Tja, das werde ich weitererzählen. An sich sollte ich aufgrund einer solchen monumentalen, lebensverändernden, einschneidenden Erfahrung mehr als nur etwas gelernt haben. Aber das Herz des Menschen, so sagt schon die Bibel, ist ein trotzig und verzagt Ding. Ich fuhr nicht lange danach, ich hatte 14 Tage Urlaub, zu einem Rock'n'Roll-Festival bei Schesel in der Lüneburger Heide. Denn Lou Reed, der ehemalige Leadsänger der Velvet Underground, war unter anderem dort zu hören. Aber sonderbarerweise brachte mir die Musik nichts mehr. Auch all das Drogentreiben, Leute nahmen Drogen da, ich hatte Bekannte, die wollten mir einen Joint anbieten und so weiter, war für mich also echt nicht mehr interessant. Ich stellte fest, dass die Befreiung von der Sucht nach Drogen durch Gott selber, dass sie bleibend und real war. Gott sei Dank. Danach fuhr ich nach Amsterdam. Ich wollte immer schon mal hin. Aber all die damaligen Drogen-Eldorados, zum Beispiel eins hieß das Paradiso und andere Drogenlokale in Amsterdam, ich meine, ich war drin, waren auf einmal absolut uninteressant. Die Leute, die da drin waren, sondern sahen für mich aus wie lebende Tote. Was tun? In einer Fußgängerzone ging ich in eine Kirche und betete, dass Gott mir doch weiterhelfen möge. Nichts geschah. Als ich rauskam, lief ich doch just einem Hare Krishna-Mönch in die Arme. Ihm erzählte ich meine Situation. Er meinte, dass mir bei ihm geholfen werden könne. Zweifelnd ging ich mit ihm und blieb dann eine Woche dort in ihrem Tempel. Wohnte, aß, schlief dort und murmelte 103-mal am Tag ihre Mantra runter. Man hatte mir gesagt, wenn ich das tun würde, dann würde mir geholfen. Wie, sagte er mir nicht. Etwa 3 Tage später erschien mir dann plötzlich im Tempel eine schwarze, schattenhafte, böse Wesenheit, die in mich rein wollte. Das war also die Hilfe, um die ich gerufen hatte. Aber diese Hilfe wollte ich nicht. Oder diesen Dämon wollte ich nicht. Und so konnte er oder es auch nicht schaffen, in mich reinzukommen. Das war eine hellwache Erfahrung. Kein LSD, kein Flashback, nie vorher erlebt. Ich stellte dadurch also fest, dass man mit dieser Mantra böse Geister herbeiruft. Später habe ich dann den ganzen Hinduismus studiert und stellte fest, es ist ein vieltausendfacher Dämonenglaube. Das kann man nachprüfen. Mir gefiel das Ganze dort nicht, aber wo sollte ich hin? Was sollte ich machen? Ich richtete mich innerlich auf ein längeres Bleiben dort ein, aber eine ungewisse und auch kalte Zukunft. Kalt, denn es wurde Herbst, Ende September 73. Und ich trug lediglich das dünne Mönchsgewand und war so gut wie kahlgeschoren am Kopf. Ich war dann also ein Bettelmönch, der Schriften dieser Sekte gegen Spende verteilte. Am Wochenende fuhren wir dann nach Amsterdam in die dortige Fußgängerzone. Und so manche religiöse Gruppierungen, Zeugen Jehovas, Mormonen und so weiter, sprachen mich an, wollten mich bekehren. Aber ich wollte in Ruhe gelassen werden, wusste nicht, was ich noch glauben sollte und was nicht. Dann kamen zwei Frauen, etwa Mitte 40, und fragten mich, wie ich denn dazu käme, da zu stehen. Ich weiß es noch heute. Ich sagte, Drogen genommen, Nerven kaputt, ständige Kopfschmerzen, keine Zukunft mehr. Eine der beiden Frauen sagte daraufhin, in Jesus haben sie Zukunft. Für mich war deutlich wahrnehmbar, dass diese Frau nicht wie ein Blinder von der Farbe sprach, sondern diesen Jesus persönlich erfahren hatte. Den kannte sie. Nur, was wusste ich von Jesus? Dennoch, ich begann ab diesem Zeitpunkt real Hoffnung zu schöpfen, dass dieser Jesus mir vielleicht auch helfen könne oder irgendwas der Hoffnung wäre oder ich, oder. Wir fuhren dann abends zurück nach Amsterdam und als ich dann am nächsten Morgen ganz früh in Amsterdam wieder beim Tempel an der nächsten Gracht stand und gegen an sich besseres Wissen immer wieder diese Mantra wiederholte, materialisierte sich für mich über dem Wasser der Gracht eine Farbwolke aus allen Regenbogenfarben und daraus sprach erneut klar und deutlich der Gott der Bibel inmitten meines Kopfes, so wie ich es bei dem Suizid erlebt hatte. Und zwar, die Worte waren diese. Ich sah mich erst um. War da jemand hinter mir, vor mir? Ja, vor mir war jemand, ja, hinter mir nicht, neben mir auch nicht. Ich war alleine. Und die Worte waren diese, verlasse diesen Ort und gehe dorthin, von woher du gekommen bist. Mir musste keiner sagen, dass der Gott der Bibel zu mir sprach. Ich wusste es einfach ganz tief drin. Hatte ich schon mal erlebt. Es war genau dieselbe übernatürliche, durch und durch liebevolle Persönlichkeit. Er warnte mich deutlich, da zu bleiben, zeigte mir, was passieren würde, wenn ich bleiben würde, zeigte mir aber auch, was passieren würde, wenn ich ihm gehorchen würde. Er übte also keinen Zwang aus, ich konnte ihm gehorchen oder auch nicht. Ich entschloss mich besser, ihm zu gehorchen. Er gab mir dann auch ein Argument für den Tempelpräsidenten mit, wie ich zu meinen normalen westlichen Sachen, zu meinen Papieren und Geld kommen würde. Ich bekam alles, und es war ein Wunder für sich, denn das schlossen die ein in ein Tresor, und fuhr mit dem Zug nach Hannover. Dort angekommen, wies mir ein heutiger Indienmissionar den Weg in ein Missionszelt einer evangelischen Freikirche. Es waren aber nicht die Worte der Predigt, die mich am zweiten Abend im Zelt nach vorne gehen ließen, um mich, so wie sie es nennen, zu bekehren und damit Jesus mein kaputtes Leben zu geben. Vielmehr lag es daran, dass ich dachte, wenn das alles stimmt, was ich hier über diesen Jesus höre, dass er als Sohn Gottes auferstanden sein soll, dass er Gebet hört und er hört, dass er Wunder tun kann und dass er auch mein Gebet hören soll und so weiter, dann ist das an sich für ihn nur ein Fingerschnipsen und meine Schmerzen sind weg. So dachte ich, so glaubte ich, so meinte ich, okay, gehen wir die Sache mal an. Also, Versuch macht klug. Und so ging ich praktisch in diese ganze Sache mit diesem Vers, Versuch macht klug. Ganz ehrlich, soweit ich wollen konnte und mit klarem Bewusstsein hinein. So gab ich dann Jesus mein Leben, beziehungsweise sagte zu ihm, du bist jetzt der Chef meines Lebens. Dein Wort soll jetzt der Reiseführer für mein Leben sein. Denn eins war mir klar geworden, dass ich will, ich weiß, ich mache, ich kann und so weiter, hatte nur einen Trümmer- und Scherbenhaufen aus mir gemacht, auf dem ich nun saß. Und ich fragte mich eigentlich, wie kam ich eigentlich dazu? Wie konnte ich eigentlich irgendwo daraus landen? Und ich merkte, dass es im Grunde genommen nur Sünden, Stolz, das dadurch verhärtete innere Herz, der wahre innere Mensch, die Egozentrik und irgendwelche Dämonen waren, von denen ich mich 25 Jahre meines Lebens an der Nase hatte rumführen lassen, bis ich dadurch zu der kaputten Existenz wurde, die ich nun war und erstand. Also wollte ich, so gut wie ich damals verstand, den Willen Gottes, sein Wort tun, mit der Erwartung und dem Glauben, dass wenn ich das täte und damit auf seine Bedingungen einging, er dann auch mein Beten erhören würde. Man könnte sagen, so eine Art Handel, ne? Aber ehrlich und aufrichtig, ne? Also bekannte ich meine Sünden, soweit ich sie wusste, war eine ganze Menge, also was ich wusste jedenfalls noch, betete regelmäßig, was wusste ich aber, was beten war. Ich las dann die Psalmen Davids und stellte fest, dass das alles Gebete waren. Tja, echt, ich lernte dadurch tatsächlich ganz natürlich zu beten. So mit Gott zu reden, wie es mir um mein kleines Herz war. Las die Bibel, meistenteils das Neue Testament, besuchte Gottesdienste, alles voll ehrlich, aufrichtig und regelmäßig. Aber so nach manchen Ups und Downs von insgesamt 3 Monaten, kam ich dann an den Punkt, an dem ich deutlich erkannte, dass ich so voller Misstrauen, Zweifel, Unglauben und so weiter steckte. Was Wunder, ich hatte x-fach gelogen, war belogen worden, hatte x-fach betrogen, war betrogen worden, wer hätte ich da nur glauben können? Obwohl ich andererseits ganz ehrlich glauben wollte, aber ich konnte es nicht. Kurz davor, die ganze Sache mit Jesus und Gott sein zu lassen, betete ich dann folgendes Gebet. Und das brachte dann die Veränderung. Herr Jesus, ich will ja glauben, aber ich kann nicht. Manche hören da auf und schmeißen die Sache weg. Ich betete weiter, weiß ich warum. Bitte hilf du mir zu glauben. Denn ich merkte, ich packte es nicht, konnte mir nicht selber helfen. Und dann kam etwa eine Woche später, sahen wir etwas auf übernatürliche Weise während eines Gottesdienstes in mich hinein.